17. Kapitel. Der Schock saß Gertrud auch noch am nächsten Vormittag in den Gliedern. Welches Glück sie gehabt hatte! Das Taxi weniger. Das Knirschen von Metall auf Metall hatte sie in den unruhigen Schlaf verfolgt, der sie erst in den frühen Morgenstunden übermannt hatte. In Panik war sie weggerannt, hatte dabei ihre hochhackigen Schuhe verloren und ihre sowieso schon angeknackste Selbstsicherheit. Dem plötzlich aufgetauchten Samariter in Gestalt eines irischen Entwicklungshelfers war es nicht leicht gefallen, sie aus dem Graben herauszubewegen, in den sie voller Angst gesprungen war, als sein Wagen quietschend hinter ihr gebremst hatte. Er hatte sie aus dem Taxi fallen sehen, das 50 Meter vor ihm auf den unverhofft auf einer Seitenstraße biegenden, gepanzerten Puma-LKW gerutscht war. Gertrud hatte den hilfsbereiten Autofahrer frustriert und sich wortkarg Amikels absetzen lassen. Eine Viertelstunde später war sie ausgecheckt. Und nach Mitternacht war sie dann in jene Absteige hinter dem Queen's Hotel zurückgekehrt, in der sie mit Lynette am Anfang ihrer Freundschaft ein Bett geteilt hatte. »Wo ist Lynette?« Stanley Niativa bot der übernächtigten Gertrud einen abgewetzten Sessel an. Das Mobiliar des IPS-Büros in der 8. Straße war noch ein Provisorium. Die Dritte Weltnachrichtenagentur hatte von der Stadtverwaltung Bescheid erhalten, in dem angekauften Haus nicht bleiben zu dürfen. Niativas ehrgeizige Pläne, aus der Harare-Basis endlich ein Trainingszentrum für Journalisten aus ganz Afrika zu entwickeln, waren erst einmal wieder gescheitert. Der Agenturchef hatte am Vortag bei seiner Rückkehr das amtliche Schreiben vorgefunden. Eigentlich hatte er Dringenderes im Kopf, als sich um die Urlaubskapriolen seiner Fotoreporterin Lynette Mosora und ihrer deutschen Freundin zu kümmern. Geduldig hatte er schon versucht, seiner aufgeregten Besucherin klarzumachen, dass Kollisionen, zumal mit Militärfahrzeugen, in Simbabwe zur Tagesordnung gehörten. »Wissen Sie, dieses Land verfügt über eines der besten Straßennetze Afrikas, aber zugleich auch über eine der ältesten Autoflotten. Die bisherige Devisenpolitik erlaubt die Einfuhr von Neuwagen und von Ersatzteilen nur unter sehr erschwerten Umständen, und die Fahrer haben eine saumäßige Disziplin. Bleiben Sie nachts besser weg von den Straßen.« Gertrud vermied es, auch noch ihren panikartigen Auszug aus dem Meekles in der vergangenen Nacht zu erwähnen, zu dem sie die Angst vor einem neuen Attentat verleitet hatte. »Sie haben also seit Ihrem Telefonat aus Hamburg nichts mehr von Lynette Mosora gehört? Da war doch ein Anruf von ihr.« Der Agenturleiter blätterte in seinem Tischkalender und Gertrud fuhr aus ihrem Sessel. »Ja, hier, am Tag meines Abflugs nach Dakar, kurz bevor ich das Büro verließ. Deshalb konnte Ihnen während meiner Abwesenheit auch niemand Auskunft geben, sorry. Ich hatte noch keine Zeit, darüber eine Aktennotiz anfertigen zu lassen.«
»Sie haben mit Lynette gesprochen?«
Gertrud hielt sich auf wankenden Beinen am Schreibtisch fest. »Nun, es muss wohl Miss Mosora gewesen sein. Sie rief aus Chirundu an, die Leitung war äußerst schlecht. Sie sagte, sie könne nicht rechtzeitig aus dem Urlaub zurückkommen. Sie sei da irgendeiner Sache auf der Spur. Wissen Sie, wir können uns so etwas...« Niativa schaute auf und blickte in Gertrud Steiners aufgeregtes Gesicht. »Ist Ihnen nicht gut? Wollen Sie einen Tee?« Gertrud ließ sich zurück in den Sessel fallen. »Was ich brauche, ist Ihr Verständnis und Ihre Hilfe. Lynette ist in großer Gefahr«, sagte sie eindringlich, und Niativa faltete ergeben die Hände zusammen. Stanley Niativa war ein alter Hase im Nachrichtengeschäft, ausgebildet in England und in Holland, wo er sich als Rückzugsmöglichkeit schon vor Jahren ein kleines Haus für seine Familie gekauft hatte. Und Stanley Niativa war schon mehrfach in Versuchung geraten, sich in dieses Haus in Hilversum zurückzuziehen. Seine Erfahrungen im simbabwischen Pressewesen während der ersten Unabhängigkeitsjahre hatten ihn längst der Illusion beraubt, Medienpraxis, wie er sie in Europa gelernt hatte, irgendwann einmal umsetzen zu können. Er hatte vergebens Gertrud eine Zigarette angeboten, danach sich selber eine angezündet und, zurückgelehnt mit geschlossenen Augen, ihrer Erzählung ohne Unterbrechung bis zum Ende zugehört. Diese Konzentrationsübung, aber vor allem seine erste Frage,
erinnerte Gertrud, wie sie mit leichter Verwirrung feststellte, keineswegs unangenehm, an die professionelle Präzision des Chefreporters Stefan Sager.
»Haben Sie sich schon akkreditieren lassen?«
Ihr unterlief nicht mehr der Fehler, darauf beleidigt zu reagieren, stattdessen ließ sie sich Notwendigkeit und Prozedur für eine offizielle Anmeldung beim Informationsministerium als durchreisende Journalistin erklären. »Ich denke, Sie haben das schon bei Ihrem Ausflug nach Chitungwiza festgestellt. Das Misstrauen ist groß. Die Arbeit als Journalist wird in diesem Land, wie soll ich sagen, vielfach noch als Spionagetätigkeit aufgefasst. Ich habe mich daran gewöhnt, in den Hauptstädten Afrikas jeweils am ersten Abend mein Hotelzimmer für längere Zeit unbeaufsichtigt zu lassen.« Niativa grinste. »Das gibt den Kollegen von der jeweiligen Staatssicherheit Gelegenheit, sich in aller Ruhe in meinem Gepäck davon zu überzeugen, dass ich relativ harmlos bin.« Gertrud merkte, wie sie Vertrauen zu diesem Mann fasste, dessen Kräuselhaar einen aparten, weißgrauen Schatten aufwies. »Ich werde von hier gleich zum Informationsministerium gehen«, versprach sie. »Gut.« Der Agenturchef trat zu einer Wandkarte. »Es gibt zwei Ansatzmöglichkeiten, herauszubekommen, was wirklich passiert ist.« Sein Finger wies auf das Sambesi-Tal. »Ich werde versuchen, über meine Kontakte mehr über diese Militäroperation gegen die Wilderer herauszubekommen, vor allem über die Umstände dieses Schusswechsels. Ihr Kollege hat recht, es ist ungewöhnlich, dass nur der Tod dieses Rangers bekannt gegeben wurde, zumal das zuständige Department bislang nie gezögert hat, auf den Erfolg der vom Präsidenten selber verkündeten Todesschusspolitik gegenüber Wilderer zu verweisen. Es kann natürlich auch mit dem wachsenden Unbehagen des World Wildlife Fund zusammenhängen, dass ausgerechnet der von ihm finanzierte Hubschrauber dafür benutzt wird. Wir werden sehen.« Er wandte sich zu Gertrud und lächelte. »Die zweite Möglichkeit verlangt von Ihnen ein bisschen Mut, allerdings erst nach Ihrer Akkreditierung.« Die Hitze machte ihr zu schaffen und vor allem das Misstrauen. Seit zwei Tagen war sie nicht aus den Kleidern gekommen, aber mehr als unter dieser Unbequemlichkeit litt Gertrud an der Verschlossenheit des Teams aus Krankenhelfern und Milizangehörigen, dem Stanley Niativa sie mit einem IPS-Rechercheauftrag zugeordnet hatte. Es war das erste Mal, dass sie Simbabwe nicht in der Gegenwart von schwarzen Freunden erlebte, sondern von schwarzen Behördenvertretern, die einen Auftrag offensichtlich nur widerwillig erledigten. Sie hatte sich, abgesehen von der schwachen Hoffnung, irgendwo eine Spur von Leinitz' Verbleib zu entdecken, gedacht, einen Aspekt sozialen Wandels dokumentieren zu können, neue schwarze Verantwortung für die Unterprivilegierten in einem unter den Weißen vernachlässigten Landesteil. Sie war in den vergangenen beiden Tagen stattdessen Zeugin einer rigorosen Konfrontation zwischen Tradition und Moderne geworden, die begann, ihre bislang mühsam gewahrte Toleranz gegenüber dem aus Harare mit Land Rovern angerollten Team auf die Probe zu stellen. Es war eine Impfkampagne, der sie in abgelegenen Kras des Sambesi-Tals beiwohnte, und am Morgen dieses dritten Tages nahm die Aktion eine Form an, die ihr endgültig gegen den Strich ging. Der Konvoi hatte den Saum des Buschlandes erreicht, der hier in eine trostlose Savanne überging. Unter schütteren Akazien grasten Ziegen auf dem längst überweideten Land. Gertrud hatte in dem holpernden Land Rover gerade einen neuen Film in die Kamera gelegt, als der Wagen, in dem die Milizionäre hockten, mit aufheulendem Motor überholte und auf die Ziegenherde zuhielt. Die Staubwolke verdeckte für einen Moment ihr Ziel. Dann sah sie die kahlköpfigen Hirtenjungen, die wie aufgescheuchte Kaninchen nach allen Seiten auseinanderspritzten. Der Milizfahrer folgte in weitem Bogen dem größten der Jungen und versuchte, ihm den Weg abzuschneiden. Dabei drohte er, ihn von der Seite zu rammen. Gertrud schrie auf. »Ihr verdammten Menschenschinder«, brüllte sie durch den Staub. Der junge Krankenhelfer neben ihr, der seine Ausbildung in Deutschland erhalten hatte, riss sie am Arm zurück. »Das ist aber keine feine Ausdrucksweise«, grinste er. Gertrud schüttelte seine Hand ab. Dann bemerkte sie erleichtert, dass der Junge einen Haken geschlagen und sich hinter dem Wagen ins Dickicht gerettet hatte. »Verfluchte Göre«, schimpfte ihr Nachbar. »Wie können Sie es zulassen, dass so mit Kindern umgegangen wird?« empörte sich Gertrud. »Das artet ja zu einer Hetzjagd aus, und ihr wollt, dass sich diese Menschen von euch helfen lassen?«
»Miss, warten Sie nur ab, bis Sie den Leuten in diesem Dorf begegnet sind«, antwortete der junge Mann auf Englisch. Verbissen lehnte sich die Fotografin in ihre Ecke und beobachtete den Wandel der Landschaft. Außer Trampelpfaden gab es hier keinen Weg mehr. Abgehackte Baumreste zeugten davon, dass sie sich einer Ansiedlung näherten, deren Bewohner immer größere Wege in Kauf nehmen mussten, um sich Feuerholz zu beschaffen. Dann sah sie die ärmlichen Hütten und die Menschen, die aufgeschreckt durch die Ankunft des Konvois eilends darin verschwanden. Die drei Land Rover bremsten scharf vor einer dieser Hütten, in deren Schatten alte Männer stoisch ausharrten. Sie hatten sich um einen Greis geschart, der mit nahezu blinden Augen den Fremden entgegensah. Während alle Mitglieder des Teams aus dem Wagen sprangen, justierte Gertrud ihre Kamera. Im Sucher sah sie das bizarre Gruppenbild, kahle Köpfe und lange Bärte. Die Männer hörten mit gesenkten Häuptern den Uniformierten an, der sich vor ihnen aufbaute und in Schona eine kurze Rede hielt. Deren Ton, so schien es Gertrud, klang nicht vertrauenerweckend. Langsam stieg auch sie aus. Der junge Krankenhelfer, der damit beschäftigt war, zwei Lautsprecher auf dem Wagendach zu befestigen, beobachtete sie aus den Augenwinkeln. Als sie ihn ansah, sagte er, »Das hier ist der schwierigste Teil unserer Mission.« Er wies mit dem Kopf hinüber zu der Männergruppe. »Wie gefallen die Ihnen? Warum sind Sie alle glatt rasiert auf dem Kopf? War Postori schon mal von Ihnen gehört? Ist das ein Stamm? Eine Sekte. Fragen Sie mich nicht, was Sie glauben. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich glaube. Wenn wir hier nicht mit harter Hand durchgreifen, haben die sich bald selber ausgerottet, vor allem ihre Kinder. Sie verstecken sie. Deshalb ist die Miliz dabei.« Er schloss die Kabel an und testete die Funktion der Lautsprecher. »Denken Sie, uns macht das Spaß? Ich verstehe nicht. Die Maranke Vapostori lassen keine medizinische Versorgung zu. Gut, wenn die Erwachsenen die Hölle schon auf Erden haben wollen, das ist ihre Sache. Aber kann unsere Regierung zulassen, dass Kinder sterben? An Masern? An Grippeepidemien? Oder verkrüppelt werden, zum Beispiel durch Polio? Alles Krankheiten, die durch ein paar Impfungen vermieden werden können?« Der junge Mann reichte das Mikrofon dem Teamleiter, der einen scheppernden Appell verlas und danach seinen Leuten Anweisungen gab, wo das Zeltdach zum Schutz gegen die grelle Sonne errichtet werden sollte. Unterdessen hatten sich die übrigen Mitglieder des Impfteams unter Führung der Milizionäre mit einem der Wagen aufgemacht, ein paar der Verstecke im Umfeld des Krals aufzustöbern. »Die kriegen Sie schon«, sagte der junge Mann zuversichtlich, »jedenfalls die meisten.« Gertrud zögerte, dann schlenderte sie hinüber zu der schweigenden Männergruppe im Schatten der Hütte. Sie erinnerte sich an Leinets Rat, ließ die Kamera um den Hals hängen und klatschte beide Hände zusammen. Unwillig wurde der Gruß erwidert, dann wandten sich die Gesichter ab. Gertrud zog sich verlegen zurück, innerlich fluchend, dass sie versäumt hatte, ein Foto Leinets mitzunehmen. Es hatte sich, angesichts der von Anfang an gespannten Beziehung der Gruppe zu ihr, als unmöglich erwiesen, sie in ihre Suche nach Leinet einzubeziehen oder gar von deren vermutlichem Schicksal zu erzählen. Die Fotografin machte nun jene Erfahrung, vor der Stanley Niativa sie gewarnt hatte. Sie fühlte sich als Spionin behandelt. Erschöpft saß sie im Land Rover und beobachtete missmutig das zwangsweise Aufreihen der aus den Hütten geholten Dorfbewohner. Dabei stellte sie fest, dass offenbar die Kunde von der Anfahrt des Impfteams diesen Kral so früh erreicht haben musste, dass nur noch die Alten und wirklich Gebrechlichen übrig geblieben waren. Mutlos ließ sie nach 5, 6 Aufnahmen die Kamera sinken. Dann hörte sie den Wagen mit der zurückkehrenden Suchmannschaft. Er fuhr im Schritttempo, und als er nahe genug war, krampfte sich ihr das Herz zusammen. An einer langen Leine,
jeweils an einer Hand festgebunden, trotteten 12 Kinder mit gesenkten Köpfen hinterher. Mit zitternden Händen hob sie den Fotoapparat, doch das Bild im Sucher wurde schwarz. Der Teamleiter war neben ihr aufgetaucht und verdeckte das Objektiv mit seinem Hut.
»Das nicht«, sagte er bestimmt. »Wie wir unsere Pflicht tun, überlassen Sie bitte uns, oder, Miss Steiner, wissen Sie vielleicht einen anderen Weg?«
Gertrud hielt den Atem an und bemühte sich verzweifelt, Tränen der Wut zurückzuhalten. Sie atmete durch und legte behutsam die Kamera ab. »Das Foto können Sie verhindern«, sagte sie mit bebender Stimme. Dann zeigte sie auf ihr Auge. »Aber es ist hier, auf meiner Netzhaut, eingebrannt.« Schulterzuckend wandte sich der Mann ab, um Anweisungen für die Impfungen zu geben. Ohne Kamera hatte sich Gertrud an die Wand einer Hütte gelehnt. Nach den Alten kamen jetzt die Kinder dran. Man hatte sie von der Leine gelöst, aber jedes trug noch immer einen zusammengeknoteten Strick am Handgelenk. Sie beobachtete den Hirtenjungen, der beim ersten Einfangversuch seinen Häschern erfolgreich entkommen war. Er war als erster geimpft worden, jetzt hatte er sich hinter die nächste Hütte verkrochen, und ein verarztetes Kind nach dem anderen gesellte sich mit gesenktem Kopf zu ihm. Gertrud bewegte sich langsam zur Ecke, um einen Blick auf diese Ansammlung gehäuften Unglücks zu werfen. Sie war sich nicht sicher, ob die Kinder für irgendeinen Trost empfänglich sein könnten, aber sie schritt, als der Junge sie entdeckte, hinüber. Die Kinder flohen nicht. Sie sahen sie, dann ihren Anführer an, und der blieb sitzen. Alle waren mitten in ihren Bewegungen erstarrt. Auch Gertrud war stehen geblieben. Sie erkannte plötzlich, was da hinter der Hauswand passierte. Einige der Kinder waren schon von dem Strick am Handgelenk befreit. Ein Mädchen hatte gerade den Arm ausgestreckt und der Hirtenjunge hatte vor dem Schnitt innegehalten. Gertrud riss den Mund in einem lautlosen Schrei auf. In der Hand des Jungen lag das rote Schweizer Messer mit der bunten Kordel, das sie einst Leinet geschenkt hatte.